Also wirklich so über die Skills zu gehen, anstatt über den fachlichen Inhalt. Und plötzlich war da so ein Riesenfeld offen und dieses Feld war eigentlich viel zu groß. Und dann habe ich halt die Dinge genommen, die mir vor die Füße gefallen sind, wo irgendwelche Workshop-Event-Angebote waren.
U-Boot-Projekte behalte ich auf jeden Fall im Kopf. Meine U-Boot-Projekte.
U-Boot-Projekte sind super. Macht einfach den nächsten Schritt und habt keine Angst, dann danach noch einen Schritt zu machen und noch einen. Oh, es geht immer weiter.
Hallo und herzlich willkommen zu Leaving Academia. Mein Name ist Sandra. In diesem Podcast mache ich WissenschaftlerInnen sichtbar, die den Schritt aus der Wissenschaft gewagt haben. Mein Ziel ist es, den Übergangsprozess zu entmystifizieren und Berufe vorzustellen, die ehemalige WissenschaftlerInnen heute ausüben. Denn der Weg aus der Wissenschaft ist oft weniger vorhersehbar, als man denkt. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen. Heute ist Miriam zu Gast. Sie hat in der englischen Linguistik promoviert, hat danach als Postdoc gearbeitet und sich dann entschieden, die Wissenschaft zu verlassen. Zunächst hat sie in einem medizinischen Fachverlag gearbeitet, bevor sie dann in einen Industriebetrieb gewechselt ist, in dem sie nun ihrer Liebe zur Datenanalyse nachgehen kann. Wir sprechen darüber, dass eine gute Vorbereitung auf den Ausstieg aus der Wissenschaft hilfreich ist und dass Kontakte und Netzwerke helfen können, einen Job zu finden. Ich freue mich auf unser Gespräch. Los geht's.
Hallo Miriam, schön, dass du da bist. Würdest du dich einmal bitte vorstellen?
Sandra, danke für die Einladung. Total schön, hier zu sein. Ich bin Miriam. Ich habe in Edinburgh in Linguistics and English Language promoviert. Also für die Deutschen bin ich Anglistin. Würde größer gefasst sagen, ich bin einfach Sprachwissenschaftlerin und habe halt primär zum Englischen gearbeitet. Habe dann in Deutschland noch einen Postdoc gemacht, auch eben dann in der Anglistik. Und bin vor knapp 3 Jahren aus der Wissenschaft in die Wirtschaft gewechselt. So viel erstmal zum groben Kontext, wer ich bin und warum ich hier bin.
Ja, die regelmäßigen HörerInnen werden erkannt haben, dass du auch zu meinem Zirkel von ehemaligen KollegInnen gehörst. Wir waren kurze Zeit zusammen oder gar nicht so kurze Zeit zusammen im Bereich unterwegs. Und deshalb freue ich mich auch, dich hier noch zu haben. Ich habe auch schon Lena hier gehabt, Lena Zipp, ich weiß nicht, ob du die kennst. Und ja, es sind einige LinguistInnen, die aus der Wissenschaft ausgestiegen sind und sehr interessant in unterschiedliche Bereiche gegangen sind.
Ja, also sollten Arbeitgebende diesen Podcast hören, Menschen aus der Linguistik kommen mit ganz vielen tollen Skills, die außerhalb der Wissenschaft total relevant sind.
Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Lass uns einmal kurz zu deinem Werdegang in der Wissenschaft beziehungsweise auf dem Weg in die Wissenschaft kommen. Wie hast du dich dafür entschieden, dass du promovieren möchtest?
Ich hatte Spaß am Thema. Also ich bin bis zum Postdoc oder im Endeffekt bis heute eigentlich meiner Themenbegeisterung gefolgt und wollte da immer tiefer reinkommen. Habe im Bachelor festgestellt, Sprache, Interaktion, Sprachvariation, wie tun wir Dinge mit Sprache, wie gestalten wir die Welt, finde ich total spannend. Wie funktionieren Unterhaltungen? Warum gehen die eigentlich nur ständig schief? Weil wir haben ständig die Gelegenheit, aneinander vorbeizureden, aber irgendwie retten wir es ja doch häufig oder merken dann, wenn es schiefgelaufen ist und können nachsteuern. Fand ich super spannend. Und dann habe ich geguckt, okay, wo gehe ich hin? Edinburgh war, ich wollte nach UK tendenziell, vielleicht auch Irland, habe mir dann die Optionen angeschaut für Postgrad-Degrees, kam bei Edinburgh raus, weil deren Programm einfach exakt war, was ich wollte und bin Gott sei Dank auch reingekommen. Ich habe mir da gar keine so großen Gedanken drüber gemacht oder verglichen, wie die Aufnahmequoten sind und dachte dann im Nachhinein, okay, vielleicht gut, dass ich nicht geguckt habe. Und auch da habe ich dann gemerkt, ich habe wieder genau die Schnittstelle, wie funktionieren Unterhaltungen, wie variiert Sprache in der Unterhaltung. Also quasi ich habe immer die Brücke geschlagen zwischen qualitativer und quantitativer Analyse und habe einfach die Themen verfolgt. Und dann war völlig logisch, ich will natürlich noch irgendwie Zeit damit verbringen, ne? Es besser zu verstehen und zu forschen. Und so dieser Spaß am Entdecken, der war einfach immer da.
Es ist spannend, weil ich habe selber bin ich irgendwie so da reingerutscht. Also ich habe mich nirgendwo bewusst beworben, sondern habe meinen Doktorvater gefragt, ob ich nicht bei ihm promovieren könnte. Und da hattest du ja schon eine sehr bewusste Vorstellung, dass du da in dem Bereich irgendwie wissenschaftlich arbeiten willst. Ging das über die Promotion hinaus?
Die Vorstellung, meinst du, ob ich während oder vor der Promotion schon den Gedanken hatte, in der Wissenschaft zu bleiben?
Genau.
Ja, eben wegen dieser Neugierde und wegen diesem, ich habe da einen Kontext, in dem ich immer wieder Neues rausfinden kann, in dem ich forschen kann, in dem ich meine Themen gewissen Einschränkungen frei wählen kann. Ich muss ja irgendwie Gelder kriegen, um die Themen zu verfolgen. Insofern, dieses ganz Freie ist dann auch wieder so ein bisschen einzuschränken, sagen wir mal. Oh, es muss so frei, wie man sich's erträumt. Aber grundsätzlich war schon der Gedanke da, boah, ich habe da richtig Spaß dran, ich will damit weitermachen. Also ich einfach die Dinge weitermachen, die ich jetzt mache. Und dann ist die logische Konsequenz, in Akademie zu bleiben. Und um in Akademie zu bleiben, musst du irgendwann zur Professur kommen.
Du hast ja gesagt, dass du deine Promotion in UK gemacht hast. Hattest du zu der Zeit auch Kontakt zu Deutschen, die in Deutschland promoviert haben?
Ja, genau. Also vielleicht nochmal zum größeren Kontext. Ich habe meinen Bachelor an der damals Jakobs-Uni in Bremen gemacht. Die war auch schon international, heißt jetzt Constructor University, nach der Rice University gebaut, geformt, ausgedacht. Und dann war ich ja in Edinburgh zum Master. Ich war also mit diesem angloamerikanischen Modell vertraut und bin von der Studienstiftung und vom DAAD gefördert worden, hatte dadurch nochmal relativ viel Kontakt zu Menschen, die in Deutschland studiert haben oder promoviert haben dann und habe an ganz vielen Stellen gedacht, Gott sei Dank bin ich im Ausland, Gott sei Dank bin ich irgendwie in UK, habe mein eigenes Funding, meine Doktoreltern, also ich hatte auch drei Menschen, die mich dann unterstützt haben am Ende und allein die Formulierung, ne, unterstützt haben, doch sind deine Supervisors, die begleiten dich, die helfen dir. Ich meine, auch da gibt es Spannungen, auch da gibt es oft Probleme. Ich hatte einfach auch wahnsinnig Glück mit den Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe. Aber die haben weder mein Gehalt bezahlt, mein Gehalt kam vom Stipendium oder mein Geld kam vom Stipendium und ich habe noch unterrichtet nebenher an der Uni und dadurch Geld dazu verdient. Die haben meine Arbeit nicht bewertet und die haben nicht darüber entschieden, ob ich irgendwie weiter beschäftigt werde. Insofern war ich komplett unabhängig und hatte da einen ganz, ganz tollen Rahmen. Einerseits eben mit Menschen, die Expertise in den verschiedenen Bereichen hatte, die ich da kombiniert habe fachlich, als auch Edinburgh ist einfach für Linguistik eine ganz, ganz großartige Uni, wo unglaublich viel passiert, wo es ganz viele, ja, Ringvorlesungen ist schon der falsche Begriff, weil die Ringvorlesungen, die ich so erlebt habe in Deutschland, waren oft weniger interaktiv. Also diese Linguistic Circle Talks, wo dann eingeladene Menschen kommen, die auch wirklich in ihren Bereichen sehr renommiert sind. Die hatten zum Beispiel in Edinburgh dann zur Regel, die erste Frage muss von den Studierenden kommen. Die darf nicht von einem Member of Staff kommen. Und doch, es wurde auch in Anführungszeichen geahndet, wenn sich da irgendwer von den angestellten Menschen gemeldet hat, dann kam schon von der Moderation, nee, nee, warte mal noch grad, jetzt sind erstmal die Studis dran. Und doch, es war natürlich ein ganz toller Kontext, also wo ich dann auch im Austausch mit den deutschen Promovierenden gemerkt habe, wie besonders der eigentlich ist und den noch mehr genossen habe, als ich den sowieso schon genossen habe.
Als es zum Ende deiner Promotion ging, hast du dir da schon Gedanken über deinen Ausstieg gemacht oder war es ganz klar, nein, du gehst weiter in der Wissenschaft?
Ich habe mir beides angeschaut, weil ich grundsätzlich eigentlich nach Deutschland zurück wollte und da war so eine Spannung, weil ich dachte, so nachdem, was ich aus Deutschland mitbekommen habe über mein Netzwerk, dachte ich, okay, ich bleib mal schön in UK, bis ich berufungsfähig bin und gegebenenfalls gehe ich dann nach Deutschland, wenn dem denn dann so sein sollte. Hab aber auch schon gemerkt, gerade auch die deutsche Anglistik ist, man braucht die Eintrittskarte, man braucht auch das Netzwerk, man muss mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten. Da sind andere Fachbereiche sicherlich auch ähnlich. Oh, es geht überall ganz viel um Netzwerk und wer mit wem arbeitet und publiziert und so weiter. Deswegen war mir schon auch klar, wenn ich in UK bleiben würde in der Wissenschaft, dann, ne, dieses Thema, ich gehe dann rüber, wenn ich berufungsfähig bin, war auch eher illusorisch oder, ne, man weiß nie, Parallelwelten. Gleichzeitig wollte ich aber aus familiären und Gesundheitssystemgründen und anderen Gründen eigentlich wo auch ganz gerne zurück nach Deutschland. Und dann habe ich geschaut, wo Postdocs angeboten werden und habe mich aber auf beides beworben. Also habe sowohl nach Wissenschaftsstellen geguckt als auch Stellen außerhalb der Wissenschaft, habe mir Beratungsfirmen angeguckt, weil du da eben auch projektbasiert arbeitest, weil du sehr schnell sehr viel lernst, großen Überblick bekommst. Mir war auch klar, du verkaufst dann erstmal sämtliche Zeit, die du hast, an diese Beratungsfirma und machst einfach nichts anderes. Aber gleichzeitig ist auch absehbar, du machst diesen Job halt eine gewisse Zeit und wechselst dann woanders hin. Der Deal, der schien mir da ganz in Ordnung, ist nie zustande gekommen, aber waren spannende Einblicke und auch einfach Einblicke, die mir gezeigt haben, ja, ich kann außerhalb der Wissenschaft auch spannende Dinge tun. Also ich war dann total happy, einen Postdoc gefunden zu haben, in der Forschung zu bleiben, hatte aber schon auf dem Schirm, ich kann auch anderswo zufrieden sein und glücklich werden.
Woher wusstest du, dass du als Linguistin in der Beratung ankommen könntest?
Da habe ich gar nicht so an Linguistik als solches gedacht. Zum einen hat die Uni das vielleicht auch eine Geschichte, die entwickelt sich gerade erst in Deutschland. Die Unis in UK haben einen stärkeren Fokus, ist mein Eindruck, auf dieses Thema Karriereberatung, gerade auch im Graduiertenbereich, zu sagen, hey, wenn du einen PhD gemacht hast, die meisten Leute gehen in die Wirtschaft, hier sind Netzwerkevents, hier ist irgendwie ein Übe-mal-Interviews-Format, hier ist eine Lebenslaufberatung, hier ist dieses und jenes. Und auch die Studienstiftung oder andere Förderwerke bieten da recht viel an. Also da gibt es dann auch Wochenend-Workshops, einerseits Wege in die Wissenschaft, aber andererseits auch Wege raus aus der Wissenschaft oder ne, so Karrieren außerhalb der Wissenschaft. Und da habe ich und übers, genau, auch wieder die Begabtenförderungswerke, hatte ich ganz viel Glück und war im sogenannten Karriereförderprogramm für Frauen der Begabtenförderungswerke, kleiner Zungenbrecher. Dahinter steckt ein zweijähriges Mentoring-Programm, wo 40 Studierende, also weiblich, sich als weiblich identifizierende Studierende aus den verschiedenen Begabtenförderungswerken zusammenkommen, 5 Workshop-Wochenenden haben, jeweils sich eine Mentorin suchen und dann auch in Peer Groups sich immer wieder austauschen regelmäßig. Und da habe ich dann auch gesehen unter den MentorInnen, aber auch in meiner Gruppe selbst, wie viele Dinge man tun kann und wie sekundär eigentlich der Fachbereich ist. Also, ich habe mir dann überlegt, welche Dinge kann ich als Linguistin? Klar, aber eigentlich habe ich gar nicht so sehr, also ich bin gar nicht so sehr vom Fach gekommen, sondern ich habe eher überlegt, hey, ich kann Projektmanagement, ich kann Leute zusammenhalten, ich kann komplexe Inhalte gut runterbrechen, ich kann für verschiedene Zielgruppen kommunizieren. Also wirklich so über die Skills zu gehen, anstatt über den fachlichen Inhalt. Und plötzlich war da so ein Riesenfeld offen und dieses Feld war eigentlich viel zu groß. Und dann habe ich halt die Dinge genommen, die mir vor die Füße gefallen sind, wo irgendwelche Workshop-Event-Angebote waren.
Hast du da schon Entscheidungen für dich gesehen, oder Möglichkeiten für dich gesehen, außer Beratung, die für dich in Frage kommen wird?
Ich müsste jetzt meine tolle Excel-Tabelle mit den Bewerbungen von damals nochmal durchgucken. Also ich müsste wirklich nachschlagen. Ich hatte schon immer mein erstes Leben sozusagen beim Journalismus während der Abi-Zeit und auch während des Bachelors noch. Und dann habe ich natürlich akademisch geschrieben, habe deswegen weniger journalistisch geschrieben. Aber damit hatte ich den Journalismus schon mal ganz grundsätzlich auf dem Schirm. Ich hatte Datenanalyse grundsätzlich auf dem Schirm, wobei ich da schon großen Respekt vor hatte, weil ich zwar mit R gearbeitet habe und da auch ganz, ganz großen Spaß dran hatte und habe nach wie vor, aber eben kein Data Scientist bin. Also dazu hätte ich einfach dann nochmal einen zusätzlichen Kurs gebraucht, irgendwie so im Blog ganz fokussiert. Aber Datenthemen im weitesten Sinne hatte ich auf dem Schirm. Ja, Und dann hatte ich Dinge auf dem Schirm, auf die ich eigentlich keine so richtige Lust hatte, weil offensichtlich, also ich habe auch in der internen Kommunikation in einem Unternehmen schon gearbeitet und wusste da aber, ich will schon größere Projekte machen, strategischer denken. Und deswegen war irgendwie Marketing, interne Kommunikation für mich keine so offensichtliche Zielstellung, wo ich dachte, da muss ich unbedingt hin, weil ich da die Assoziation hatte, ich mache relativ viel Textarbeit und auch oft Dinge, die sich wiederholen. Also aus meiner Erfahrung aus der internen Kommunikation, nachdem ich dann die dritte Pressemeldung zum Ausbildungsstart gemacht habe, dachte ich so, jo, okay, was schreibst du denn jetzt da Neues drüber? Also nach 3 Jahren war dann auch irgendwie die Luft raus, so sehr ich die Kollegen mochte und eigentlich auch die Inhalte und auch Unternehmen an sich. Ja, genau. Aber für eine konkretere Antwort müsste ich jetzt echt nochmal nachgucken.
Ich finde es eigentlich spannend, weil das ja zeigt, dass man nicht an einem Bereich festhängen muss, wenn man aus der Wissenschaft aussteigt. Das waren ja die Überlegungen um die Zeit deiner Promotion rum und dann bist du ja erst nochmal wieder in der Wissenschaft gelandet. Und vielleicht gehen wir erstmal da weiter und dann lösen wir auf, wo du jetzt bist.
Genau. Ja. Soll ich nochmal vom Postdoc erzählen oder gerade den Schritt dann schon quasi nach dem Postdoc? Erstmal den Postdoc.
Ja, genau, weil's ja auch nochmal ein Schritt nach Deutschland war und dann von da aus der Wissenschaft raus.
Ja. Ja, der Schritt nach Deutschland war auch spannend. Ich weiß, wussten mir viele von denen, die zuhören, länger im Ausland waren, aber der Reverse Culture Shock, der kann einen ganz schön treffen, wenn man länger weg war. Ich bin dann eben aus Edinburgh ins Ruhrgebiet gegangen. Und wer Edinburgh kennt und auch das Ruhrgebiet, der kann sich jetzt ein eigenes Bild dazu im Kopf malen. Landschaftlich schwer zu vergleichen. Man muss dem Ruhrgebiet lassen, noch so viele grüne Orte hat und tatsächlich auch Wasser hat, was ich sehr mag. Aber schon großer, großer Unterschied. Ja, und ich bin zu Corona zurückgekommen, zufällig. Also, es war ja, ne? As it happens. Ich war 5 Tage im Büro und dann war Lockdown, so ungefähr. Ja, und der Postdoc, für den ich zurückgekommen bin, war, ich würde es beschreiben als die operative Projektleitung in einem DFG-Projekt von meiner Chefin. Sie hat es also aufgesetzt und zwar ihr Forschungsthema, an dem sie auch schon lange dran war. Mich hat daran gereizt, dass ich erstens im Team arbeiten konnte. Da waren recht viele Hilfskräfte involviert, für die Sprachwissenschaft ungewöhnlich. Also wir hatten meistens schon so 5 bis 7 Hilfskräfte parallel, die bei der Datenarbeit unterstützt haben und die ich dann zusammenhalten durfte. Und das war immer richtig gut. Also schönes Team, ein anderer Postdoc, eine Doktorandin und dann quasi ein ganzes Sociolinguistics Lab drumherum von Menschen, die da irgendwie mit assoziiert waren. Also so dieser Gedanke, ich komme aus Edinburgh, wo einfach so unglaublich viel Research Community ist und wo so viel passiert, zu sagen, hey, wenn ich dann den Schritt nach Deutschland mache, dann will ich auch irgendwie so einen lebendigen Austausch haben. Und da ging es um Sprachwandel über die Lebenszeit hinweg. Also wie sprechen Menschen als Jugendliche, wenn sie dann anfangen zu arbeiten, wenn sie dann vielleicht eigene Kinder kriegen oder so im mittleren Lebensalter stehen, mitten im Arbeitsleben und dann Richtung Rente und vielleicht auch wirklich in der Rente. Wie verändert sich da die Sprache? Da gibt es ganz spannende Beobachtungen. Und dabei kann man einerseits den Einzelnen tracken, wie der sich verändert und gleichzeitig auch gucken, wie verändern sich denn die Kohorten, also so im Durchschnitt. Also auch eine spannende Frage, auch wieder eine Frage, wo ich qualitative und quantitative Arbeit zusammenbringen konnte, wo ich die Projektmanagement-Themen mit drin hatte. Ja, und dann dachte ich mir, so, gut, klingt gut, hat gepasst. Ich habe die Stelle bekommen und bin dann zurück nach Deutschland gekommen.
Und irgendwas muss ja passiert sein, weil du hast die Stelle nicht mehr oder bist nicht mehr auf dieser Stelle und du bist aber auch nicht mehr in der Wissenschaft.
Ja, Deutschland ist passiert, salopp gesagt. Also ich hatte ja eben schon angeteasert, ich bin im angloamerikanischen System groß geworden und habe da eine sehr, sehr große Offenheit in der Diskussion erlebt über Hierarchieebenen hinweg. Also Natürlich gibt es Hierarchien, die gibt es überall, aber die werden sehr unterschiedlich gelebt. Und ne, dieses Beispiel mit den Linguistic Circle Talks, wo einfach die erste Frage von den Studierenden oder den Promovierenden kommen musste, per Definition, ist aus deutscher Sicht total besonders, total ungewöhnlich. Sicherlich wird es einzelne Orte geben, die das dann für sich auch so handhaben. Aber die Grundhaltung in der deutschen Wissenschaft ist schon eine andere. Und dann gibt es immer wieder sozusagen einzelne Ausnahmebereiche, die dann aber auch echt dafür kämpfen müssen, so ihren geschützten Raum zu schaffen. Und ich wusste gar nicht so, obwohl ich ja mit Menschen im deutschen Wissenschaftssystem im Austausch war, habe ich unterschätzt, wie schwer mir diese Hierarchien fallen, weil ich einfach auf den inhaltlichen Austausch aus war und der mag dann auch im kleinen Kreis gut funktionieren in dieser geschützten Gruppe, aber im Großen wieder schwierig sein. Also doch, es war schon so ein Kulturschock auch einfach der Wissenschaftssysteme. Dann, je mehr ich darüber gelernt habe, wie eine Professur in Deutschland funktioniert oder welche Aufgaben man dann eigentlich hat auf dieser Stelle, desto mehr dachte ich, oh Mist, ich will eigentlich gar nicht so viel Lehre machen und so viel Verwaltung machen. Ich will eigentlich forschen und natürlich will ich den Austausch mit Studierenden und natürlich will ich diesen Mentoring-Aspekt, da hatte ich immer total viel Spaß dran, Leute durch Abschlussarbeiten zu begleiten und so weiter. Aber also je mehr ich über die Professur gelernt habe in Deutschland, desto mehr dachte ich, Mist, der Gedanke scheint schöner als die Realität. Und dafür ist dann der Weg ganz schön hart. Also dafür ist der Weg ganz schön lang und unsicher. Und ich hatte ja anfangs direkt schon gesagt, ich bin immer meiner Begeisterung gefolgt. Und plötzlich habe ich festgestellt, oh, ich müsste jetzt aber, um berufungsfähig zu sein, unbedingt auch in der Syntax publizieren und in der Phonologie und in Dingen, die mich vielleicht muss so anspringen, wo ich immer denke, schön, was andere Leute die machen, wir brauchen diese Grundlagen, die sind total wichtig, aber ich bin froh, wenn ich sie nicht machen muss. Und dann hätte ich die machen müssen, um ein abgerundetes Profil zu haben und welche Boxen zu ticken. Und doch, das hat mir total widerstrebt, weil ja auch wahnsinnig viel Arbeit in solche Publikationen fließt. Also die macht man ja nicht mal eben nebenher, um zu sagen, ja, habe ich gemacht, sondern da geht ja wirklich Arbeit und Zeit rein. Und selbst wenn man sich dann da in Anführungszeichen durchgequält hat, dann hat man ja noch keine Garantien. Also auch dann ist der Weg noch lang und unsicher. Und dieser Gedanke, ups, die Ausgestaltung der Professur, die ist doch anders, als ich eigentlich irgendwie gedacht hätte. Da kam dann ganz viel zusammen, wo ich dachte, naja, dann gucken wir vielleicht jetzt doch mal nach Alternativen gegen Ende des Projekts.
Und ja, was bist du da zurück zu deinen Dingen gegangen, die du während der Promotion für dich gesucht hattest? Oder hast du noch mal nach neuen Branchen und Bereichen gesucht, die für dich interessant sein könnten?
Sowohl als auch. Also dazu muss ich sagen, ich habe für die Promotion Menschen mit Typ-1-Diabetes aufgenommen, um über ihre Erfahrungen mit Diabetes zu sprechen in Schottland. Teils, weil ich den Impact wollte, also weil ich ein Thema wollte, wo ich dann auch eine inhaltliche Analyse liefern kann, die irgendwo in der Welt einen Unterschied machen kann. Teils, weil ich ein relativ komplexes Studiendesign hatte, wo ich 4 Leute zeitgleich für 3 Stunden bei mir an der Uni im Lab brauchte und wäre einer abgesprungen, wäre dieser komplette Block hinfällig gewesen. Sprich, ich musste sicherstellen, dass die Leute kommen oder mir früh genug absagen. Und weil ich selbst Diabetes habe schon ganz lange, und in Schottland dann mitbekommen habe, wie stark das auch Thema ist für viele und also in Deutschland genauso, aber in Schottland war ich damit anders konfrontiert, dachte ich, komm, dann verbinde doch diese 2 Themen miteinander und nutze den Pull-Faktor, die Leute quasi über Diabetes reinzuziehen, damit die auch wirklich auftauchen, damit die auch wirklich diskutieren wollen und habe gleichzeitig den potenziellen Impact in der inhaltlichen Analyse. Und die inhaltliche Analyse habe ich dann parallel zur Promotion gemacht. Die hatte damit wenig zu tun, eigentlich nichts. Habe mich mit 2 KollegInnen zusammengetan, die Kunst gemacht haben. Einer hat Porträts gezeichnet von den Menschen, aber wirklich nur auf Basis der Geschichten, ohne die Gesichter zu kennen. Und einer hat Comics gezeichnet, basierend auf Narrativen, auf Geschichten, die immer wieder aufgetaucht sind. Und diese Porträts und Comics habe ich zum einen zu einer Wanderausstellung und einer Online-Ausstellung weiterverarbeitet und zum anderen zu einer Artikelserie und zu einem Buch. Und damit war ich als Autorin bei einem medizinischen Fachverlag im Bereich Diabetes schon unterwegs, den ich schon lange kannte als Verlag, weil ich deren Publikationen quasi als Rezipientin kannte. Und dachte, ach ja, das ist ja eigentlich schön, ne? Ich kenne die Chefredakteurin, die ist großartig, die Mission oder die Themen, die liegen mir am Herzen. Und dann schrieb just dieser Verlag die Leitung der Online-Redaktion aus. Also mir ist im Prinzip die perfekte Stellenoption oder scheinbar perfekte, wie auch immer, danach gab es ja noch einen Schritt, in den Schoß gefallen, zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, ah, wäre jetzt mal Zeit, sich zu kümmern. Und ich habe auch einige andere Bewerbungen geschrieben, habe da die Beratungen dann rausgelassen, weil ich dachte, ach nö, ich bin jetzt irgendwie 2,5, 3 Jahre älter, ich habe jetzt keine Lust mehr, 60, 80 Stunden die Woche für 1, 2 Jahre zu arbeiten. Ich will lieber einen, in Anführungszeichen, normalen Job. Und habe dann ja eben aus dieser Erfahrung ein bisschen in die Medizinbranche geguckt, in die Kommunikations- und Journalismusbranche, hatte den Datenfokus noch mal stärker. Aber da war ich noch mehr auf der Content-Schiene. Also da war ich so ein bisschen halbherzig auf der Inhalte-Schreiben- und Liefern-Schiene und habe mich damit aber nicht so 100% wohlgefühlt, hatte aber noch nicht die richtige Idee, wie könnte denn noch das Passende sein? Und bei der Leitung der Online-Redaktion hatte ich direkt den Gedanken, hey, perfekt. Ja, ich kann Inhalte machen, ich kann journalistisch unterwegs sein, aber online bedeutet Klickzahlen, bedeutet Newsletter-Öffnungszahlen, bedeutet Website-Traffic, bedeutet AB-Tests von Betreffzeilen. Welche Betreffzeile zieht besser, wird häufiger geöffnet? Wie muss ich meinen Button gestalten, damit die Leute da häufiger draufklicken und so weiter? Also da ist schon ein ganz großer analytischer Teil mit dahinter, den man machen kann. Und mit dem Gedanken bin ich dann eben auch gewechselt.
Der große Vorteil von so einem Job in der Industrie mit geregelteren Arbeitszeiten als in der Wissenschaft ist doch, dass man sich nebenbei noch mal anders austoben kann. Und ich habe meine Diabetes-Themen weitergesponnen, zusammen mit dem Thema Achtsamkeit. Dem bin ich während des Masters begegnet in Edinburgh, weil da die Uni ganz, ganz tolle Angebote hat über die Chaplaincy, über die Interfaith-Community sozusagen. Da gibt es einmal die Woche Tai Chi, einmal die Woche eine Achtsamkeitsmeditation geführt, einmal die Woche Yoga, und dann noch 2 andere Events, die ich jetzt vergessen habe. Sprich, ich bin seit über 10 Jahren irgendwie aktiv in diesen Bereichen, also vor allem Tai Chi und Achtsamkeit, und habe auch dann während der Promotion einige Achtsamkeitskurse mitgemacht, habe auch Schweigeretreats mitgemacht. Hab dann Schweigeexerzitien tatsächlich ja, zwar in einem katholischen Haus, aber auch wieder interreligiös gedacht, mitgemacht. Und habe dann irgendwann gedacht, boah, so, das will ich auch mit anbieten. Einerseits mit einem Blick auf die Wissenschaft, weil es mir gerade auch während der Promotion unglaublich geholfen hat, und auch im Postdoc. Während der Promotion hatte ich halt einfach immer Menschen, mit denen ich gemeinsam meditiert habe oder Tai Chi gemacht habe oder diese Kurse gemacht habe. Also alleine dieses in der Gruppe zu sein, ist wahnsinnig hilfreich und schön und eine tolle Erfahrung. War auch mit so einer Gruppe auf einem Jakobsweg. Genau, langer Rede, kurzer Sinn. Ich biete seit gut einem Jahr, fast schon anderthalb, wenn der Podcast dann live geht, Achtsamkeitskurse für Menschen mit Typ-1-Diabetes an. Spinne aber auch schon an Formaten, die eher in Richtung Wissenschaft gehen. Vielleicht ja dann mit Sandra zusammen, haben wir schon drüber geredet, haben wir schon überlegt. Also haltet da ruhig die Augen offen. Und da geht es von einzelnen Resilienz-Workshops, Einzelevents über Tagesretreats bis zu 6 Wochenkursen. Gibt es eigentlich alle Formate, ist alles möglich. Und doch, es macht großen, großen Spaß und hat halt einfach den direkten Impact. Also ich habe dann auch Weiterbildungen gemacht, weil ich jetzt nicht auf Basis von 10 Jahren Erfahrung ohne irgendeinen Hintergrund da reinspringen wollte, sondern die Links, die packen wir dann auch in die Shownotes. Genau, habe mich da ein bisschen weitergebildet und zum Beispiel bei Action for Happiness auch einen Kurs mitgeleitet. Ja, und doch, es ist immer wahnsinnig schön, regelmäßig mit den
mit einer Gruppe im Austausch zu sein, die sich zusammen auf den Weg macht, Achtsamkeit mehr in ihren Alltag zu integrieren und jede Woche Übungen mitnimmt, zu sagen, diese Woche schreibe ich mir ganz bewusst jeden Tag drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Oder diese Woche tue ich jeden Tag irgendeiner Person irgendwas Gutes. Oder diese Woche achte ich in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen mal darauf, wer mir eigentlich Gutes tut, weil wir ganz oft übersehen, wenn jemand nett zu uns ist oder ne, dann so ganz schnell weitergehen. Und das wahrzunehmen kann ganz viel verschieben. Und dann in den Gesprächen in der Woche drauf wieder zusammen zu reflektieren, oh, was hat sich denn diese Woche verändert, welche Dinge habe ich bemerkt, ist total schön. Und ja, weil wir eben über den Impact gesprochen haben und über dieses Bedürfnis, was Positives zu bewegen, da bekomme ich, doch, es gibt mir ganz viel von diesem Impact-Gefühl.
Ist es auch dieser Drive, den wir eigentlich noch haben aus der Wissenschaft, wo wir ja immer von alleine motiviert irgendwelche Dinge angepackt haben? Kannst du das für dich auch irgendwie erkennen, dass das dazu gehört?
Kann gut sein. Ich glaube, das ist ein Stück weit Selbstselektion von den Leuten, die in die Wissenschaft gehen. Also wer diesen Weg verfolgt, der hat diesen Drive schon grundlegend. Der wird dann in der Wissenschaft sicherlich noch mal verstärkt. Und der verschwindet ja nicht nur, weil man den Job wechselt. Und den kann ich dann wahlweise im Job und oder außerhalb anwenden. Und ob ich sage, ich mache jetzt meinen Garten mega systematisch und mache mir einen krassen Kalender mit, weiß es Lust, wann pflanze ich an und wann blüht's und dann farbkodiere ich die noch und gucke, welche Pflanzen nebeneinander stehen können oder so. Oder ob ich sage, ich mache privates Veranstaltungsmanagement, ich finde Partys ganz toll und organisiere mir meine Partys durch oder ob ich halt sage, ne, ich mache nebenbei so eine Selbstständigkeit zu einem Thema, was mir im Herzen liegt oder ich schreibe Bücher. Ich habe ja eben das Buch zur Ausstellung erwähnt. Ich habe noch ein schönes Projekt, was ich erwähnen kann, nämlich ein Kochbuch. Das ist tatsächlich aus meinem Ich muss Statistik lernen entstanden, also aus der Querschnittsmenge zwischen Ich muss Statistik lernen und oh, mein Zucker, mein Diabetes läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, gut, ich hätte gerne, um Statistik zu lernen, damit konnte ich früher nicht so schrecklich viel anfangen, hätte ich gerne ein Projekt, wo ich wirklich die Antwort drauf habe. Also Sprachvariation schön und gut, finde ich spannend, aber um Statistik zu lernen und mich dadurch zu quälen, brauche ich was, wo ich wirklich, wirklich die Antwort haben will. Und dachte mir dann, gut, dann will ich jetzt mal wissen, welche Faktoren die Zuckerschwankungen am meisten beeinflussen. Und eigentlich, mittlerweile gibt es das, aber es war ja alles vor 15 Jahren so ungefähr. Naja, nicht ganz, ich übertreibe jetzt, aber vor 10 Jahren, sagen wir mal, bin ich da irgendwie schon mit dem Gedanken reingegangen, zu sagen, ich hätte bitte gerne einen Algorithmus. Wenn ich dem meinen Zuckerwert sage und dem sage, wie viel ich essen will und wie viel ich mich bewegen will und wo mein Zucker landen soll, dann kann der mir sagen, wie viel ich dafür spritzen muss, wie viel Insulin ich dafür brauche. Oder kann halt prädiktiv irgendwie sagen, wenn du so und so viel spritzt, dann geht dein Zucker da und dahin. Um so ein Modell aufzusetzen, brauche ich ja erstmal Daten, auf denen dieses Ding lernen kann. Also habe ich wirklich ganz, ganz konsequent 3 Monate lang alles aufgeschrieben, was ich gegessen habe und wie ich mich bewegt habe und also Sport, Heartrate, Calories burned, Carbs, Protein, Fat, also gegessene Kalorien, ne, Wochentag versus Wochenende als Frau, dann Zyklustag, weil einfach Hormone eine Rolle spielen. Habe ich besonders gut oder schlecht geschlafen? Also bei Diabetes kann auch einfach alles einen Einfluss haben auf den Zucker. So, und dann habe ich die Daten hoch und runter analysiert und habe festgestellt, Kohlenhydrate sind eigentlich der Feind. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ne? Zitiert mich damit nicht, außer um es als überspitzt darzustellen. Aber wer Diabetes hat, dessen Körper kann von Natur aus nicht mehr mit Kohlenhydraten umgehen, weil er kein Insulin hat. Und Kohlenhydrate machen halt den Zucker schnell hoch und ich muss ihn eigentlich schnell wieder runterkriegen. Und das ist einfach schwer zu handeln. Und die logische Konsequenz ist ja dann zu sagen, ich esse deutlich weniger Kohlenhydrate, weil damit reduziere ich meine Schwankungen. Und dann habe ich wirklich als Interventionsstudie mit N gleich 1 gesagt, ich lasse jetzt mal die Kohlenhydrate weg. Und wirklich für ziemlich lange Zeit ketogen gegessen habe. Also ketogen heißt wirklich wenig Kohlenhydrate, Fokus auf Fett und Eiweiß. Und also ja, Atkins, aber Atkins ist ja dann oft viel Fleisch, viel rotes Fleisch, was auch wiederum eher ungesund wird. Man kann ketogen durchaus auch ganz gesund essen. Und die Dinge, die ich dann über diese Zeit gelernt habe, gerade auch die Rezepte, die ich ja erstmal finden musste, habe ich dann zu einem Kochbuch zusammengestellt, weil ich, also ich habe einerseits eine Fachpublikation draus gemacht aus der Analyse, weil dieses Thema ketogene Ernährung bei Typ-1-Diabetes durchaus umstritten ist. Und zum anderen habe ich dann wirklich ganz, ganz praktisch für alle Menschen mit Diabetes, aber auch für alle tatsächlich mit Zöliakie, also die kein Weizen, Weizenroggen, Gerste, Dinkel, Hafer, kein Gluten essen können, dieses Kochbuch geschrieben mit den Rezepten und auch den Infos, die ich selber am Anfang gerne gehabt hätte. Und das war total schön. Und auch da vielleicht als Tipp für alle zum Thema langer Atem und Projekte umsetzen. Ich hatte dieses Kochbuch im Endeffekt schon in der Schublade, als ich mein Porträtbuch mit dem Verlag gemacht habe. Und ich wusste aber, wie kontrovers dieses Thema ketogene Ernährung und Typ-1-Diabetes ist. Deswegen bin ich zuerst mit der Ausstellung und mit diesen schönen Geschichten über Menschen mit Diabetes und deren Erfahrungen und so weiter an den Verlag und in die Öffentlichkeit gegangen, habe da dann gezeigt, hey, ich bin jemand, mit dem kannst du arbeiten, mit dem kannst du reden. Ich bin keine irgendwie total Verrückte, die jetzt alle zu komischen Ernährungsarten konvertieren möchte. Und als dieses Buch dann öffentlich war, also veröffentlicht war, also es alles gedruckt war, dann habe ich gesagt, übrigens, habt ihr Lust, noch ein Buch zu machen? Ich hätte da eine Idee. Und habe dann eben dieses Kochbuch auf den Tisch gelegt. Und dann haben die sich da tatsächlich auch drauf eingelassen. Also ich hatte dieses Kochbuch schon 2018, na 19, an verschiedene Verlage geschickt und niemand wollte es haben, weil es halt so ein kritisches Thema ist und weil Kochbücher auch einfach im Endeffekt nur dann funktionieren, wenn du schon irgendwie Promi bist. Kochbücher von normalen Leuten nimmt eigentlich kein Verlag, weil es so viele Kochbücher gibt und die verkaufen sich nicht. Das ist einfach kein Business Case dahinter. Aber in der Nische macht auch es durchaus Sinn und tatsächlich läuft dieses Kochbuch verhältnismäßig gut. Also ich habe die aktuellen Verkaufszahlen jetzt nicht, aber witzigerweise läuft auch das Kochbuch besser als das mit den Porträts. Genau. Das war jetzt ein großer, großer Bogen zu allen möglichen Nebenaktivitäten, die ich so mache, von Achtsamkeit für verschiedene Zielgruppen über Diabetes und Kochbücher und Ausstellungen und ja, Workshops und Vorträge. Und ich bin da schon immer wieder einfach mit dem Spaß dabei, Neues zu machen und zu lernen und auszuprobieren und im Kontakt mit Menschen zu sein und da dann die Resonanz zu haben. Also zu merken, irgendwie gemeinsam bewegen wir was oder gemeinsam verändern wir was oder durch den Kontakt verändert sich beim anderen irgendwas. Das waren Dinge, die ich in der Schreibberatung während der Promotion und im Postdoc, beziehungsweise während der Promotion so im Postdoc habe ich nur noch so ein bisschen gemacht oder halt dann Abschlussarbeiten mal mitbetreut, aber die ich da immer total bereichernd fand, auch für mich, denn mit jeder Erkenntnis, die jemand anders hat, gewinne ja auch ich eine Erkenntnis. Ja, genau. Also es bleibt bunt und der Schritt raus aus der Wissenschaft muss kein Schritt weg von Herzensprojekten sein.
Wie, also erstmal super spannend mit der Wanderausstellung. Also eine super coole Idee. Auf sowas wäre ich gar nicht gekommen, als ich meine Leute aufgenommen habe. Aber ich war nur froh, dass die sich überhaupt aufnehmen lassen wollten. Wie haben die in der Redaktion oder während des Interviews auf dich reagiert, dass du da jetzt die Seiten wechseln möchtest?
Ich hatte ja den Luxus, doch, dass ich die Chefredakteurin schon kannte. Und ich habe die vorher angerufen und habe gesagt, du, ich habe die Ausschreibung gesehen. Ich finde es spannend, ich bringe Folgendes mit. Ich habe den journalistischen Hintergrund, ich habe einen Datenanalyse-Hintergrund, ich habe auch schon Online-Publikationen gemacht, aber ich bin nicht die klassische Kandidatin. Sag mir mal, ob ich mich bewerben soll oder ob ihr sagt, nee, wir wollen hier eigentlich wen anders. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, klingt gut, bewirb dich mal. Und ich habe diese Gespräche als sehr, also ne, ich hatte natürlich, weil ich sie schon kannte, einfach einen riesen, riesen Vorteil, weil ich schon den Fuß in der Tür hatte, weil die mich in meiner Arbeit kannten, auch in meiner Hartnäckigkeit. Denn bis diese Zusammenarbeit zustande gekommen war, hat es auch bestimmt ein halbes Jahr und 6 E-Mails gebraucht. Immer mal wieder so nette Reminder, so hey, übrigens, das Projekt läuft bald. Hier ist ein Link, hier ist gerade die Wanderausstellung. Wollen wir nicht mal? Wir könnten doch mal reden. So, also ne, die wussten, ich bleib dran, ich verfolge Themen und ich bleibe aber trotzdem auch freundlich im Kontakt. Und sie wussten natürlich auch vom Schreiben, ja, passt, und vom Inhaltlichen, ja, passt. Ja, und dadurch, ich habe, glaube ich, zwei Gespräche gehabt. Zwei Gesprächsrunden bei digital beziehungsweise telefonisch und dann noch mal eine Vorstellung vor Ort, falls ein Inhaber geführt ist schon übertrieben, aber die Inhaberfamilie, die wollen dann die Leute auch noch mal kennenlernen, auch wenn sie im operativen Geschäft keine aktive Rolle spielen. So, und ja, es war aber eher eine Art Proforma-Gespräch. Ich kann sogar sein, dass ich da dann schon den Vertrag bekommen habe. Und ich habe es als total freundlich in Erinnerung. Beim nächsten Job musste ich mehr Erklärungsarbeit leisten. Oh, das ist dann vielleicht gleich spannender.
Erzähl mal kurz, was du da dann in dem ersten Job gemacht hast, weil du hast jetzt ja gerade schon geteasert, dass du danach noch einen weiteren Job angenommen hast.
Genau.
Aber was waren so deine Aufgaben im ersten Job und wie, du hast gerade schon mal aufgezählt, was für Skills du hattest, aber vielleicht kannst du da noch mal sagen, wie die Promotion und die Postdoc-Phase dich da auf diesen Job vorbereitet hat.
Ja, gefühlt passt die Promotion und Postdoc-Phase noch besser zum Job, den ich jetzt gerade mache. In dem Fall des ersten Jobs, also der Online-Redaktionsleitung. Ich versuche es mal alles zusammenzupuzzeln. Also ich habe ganz viel zurückgegriffen auf mein erstes Leben im Journalismus, weil ich wirklich viel geschrieben habe. Ich hatte den Vorteil, durch die Promotion und den Postdoc einfach eine Wahnsinnsübung zu haben, darin komplexe Inhalte schnell zu erfassen, zusammenzufassen und mir zu überlegen, welche Zielgruppe braucht die jetzt in welchem Zuschnitt. Ich habe ein Printheft betreut für Eltern von Kindern mit Diabetes und ich habe koordinierend die Websites betreut. Die gab es für die Zielgruppe Menschen mit Diabetes und die Zielgruppe Fachpersonal. Da musste man also immer überlegen, spreche ich da jetzt gerade Fachpersonal an oder spreche ich Betroffene an und entsprechend natürlich unterschiedlich über Studien berichten oder auch andere Themen auswählen etc. Was ich aus der Promotion und gerade dem Postdoc auch mitgenommen habe, ist dieses Thema Teamarbeit, Teams zusammenhalten, wobei da auch ich unglaublich viel im Ehrenamt gelernt habe, was unabhängig von meinen akademischen Aktivitäten war. Aber ja, im Postdoc, klar, mit den Hiwis einfach regelmäßige Termine haben, gucken, wie teilen wir uns die Arbeit auf, ohne zu micromanagen, trotzdem tracken zu können, wer macht gerade was und sich da sinnvoll aufzuteilen, im Kontakt zu bleiben mit den Leuten. Also Stakeholder-Management ist dann auch so ein schönes Schlagwort für jeden Job außerhalb der Wissenschaft. Wie gehe ich mit wem um und wen muss ich informieren, wen muss ich vielleicht nochmal um Rat fragen, einfach nur damit er um Rat gefragt wurde. Diese politischen Themen waren jetzt im Verlag nicht so dramatisch. Der war sehr klein und es war alles ganz, ganz familiär. Genau, aber auf dem Schirm zu haben, einfach wer spielt denn da gerade mit und wen muss ich in welcher Form einbinden? Und das alles auf dem Schirm zu haben. Und zwar für eine Printpublikation, für zwei Websites, für eine Serie an Events, oder sei es Serie, für verschiedene Events, die wir besucht haben als Redaktion, um dann darüber zu berichten, wo aber teils mehrere Leute aus der Redaktion da waren und dann zu gucken, wer schreibt denn jetzt wo drüber und wer geht wann in welche Session. So, also viele Dinge gleichzeitig auf dem Schirm zu haben und zu priorisieren, ist auch auf jeden Fall eine Sache, die man in der wissenschaftlichen Arbeit lernen kann.
Du hast das gerade angesprochen und das hat jetzt nicht unbedingt was mit Wissenschaft zu tun, aber weil das auch ein Aspekt ist, der für WissenschaftlerInnen, die aus der Wissenschaft aussteigen, wichtig sein kann. Hast du dein Ehrenamt in den Bewerbungen mit angegeben?
Ja, ich habe unterschiedlich, je nach Bewerbungsformat, mehr oder weniger drüber geschrieben. Manchmal habe ich so wie so eine Mini-Bio nach dem Motto, Dinge, die man außerdem über mich wissen sollte, einfach drinstehen. Ich habe die und die Sachen gemacht. Ich habe schon auch immer zugeschnitten auf den Arbeitgeber, bei dem ich mich beworben habe und habe dann einfach die Dinge rausgestellt, die ich dafür am relevantesten gehalten habe. Und spätestens im also im Anschreiben, wenn man denn noch ein Anschreiben braucht, ist ja heute auch häufig nicht mehr so, aber spätestens im Bewerbungsgespräch habe ich da mir einfach auf Beispiele rausgepickt und habe gesagt, ne, ich habe immer ganz viele Dinge parallel gemacht. Ich habe studiert, ich habe gearbeitet, ich habe ein Ehrenamt gehabt, ich habe im Ehrenamt die und die Verantwortung übernommen. Ich habe da die und die Schwierigkeiten vielleicht gehabt und bewältigt auf die und die Art und Weise. Also ja, Ehrenamt gehört unbedingt, unbedingt mit in die Bewerbung. In welcher Form kommt dann immer drauf an.
Ja, genau. Das wollte ich nur noch mal herausgestellt haben, weil das die Frage auch immer wieder aufkommt. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, dass du da gar nicht mehr arbeitest. Wo arbeitest du denn jetzt?
Ich arbeite mittlerweile völlig überraschend für alle, die dort arbeiten und alle, die mich kennen und meinen Hintergrund, bei einer Firma, die Pumpen herstellt, und zwar keine Insulinpumpen. Mein Scherz im Vorstellungsgespräch war, ich kenne mich mit Pumpen aus, aber mit denen, die deutlich kleiner sind als eure. Also bei einer Firma, die Heizungs- und Wasserpumpen herstellt, von der kleinen Zirkulationspumpe unten im Keller, die Warmwasser durchs Haus schickt, bis zu großen, großen, großen Turbinen, die in Staudämmen verbaut werden und irgendwie 40 Meter groß sind. Also Riesenportfolio. Da arbeiten, deswegen sind alle ganz verwundert, die dort arbeiten, doch ich da bin und in der Funktion da bin, in der ich da bin, da sind vor allem Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieure, Wirtschaftspsychologen. Und ja, ich habe jetzt männlich gegendert, also der Frauenanteil liegt bei etwa 30%, im Führungsbereich so bei 16. Ich habe jetzt noch mal eine sehr frustrierende Statistik gesehen, dass wenn die Frauen dann Teams haben, diese Teams auch nur etwa halb so groß sind wie die Teams der Männer. Also es ist schon eine völlig andere Branche, wo ich ein bisschen der bunte Hund bin. Und deswegen hatte ich da natürlich viel mehr Erklärungsarbeit zu leisten. Ich bin dort als Project Manager Market Research, also in der Marktforschung, beziehungsweise, ja, man kann es benennen, wie man will, ne? Auf dem Papier steht eben Marktforschung. Könnte auch draufschreiben, ich mache Data Analytics oder Analytics and Insights. Also ich mache viel, viel mehr Datenarbeit, als ich im Verlag machen konnte. Im Verlag war der Schwerpunkt wirklich mehr auf dem Schreiben und mir zu wenig auf der Datenanalyse. Die hat mir wahnsinnig gefehlt, dieses Analytische zu sagen. Ich gucke mir Daten an, ich gewinne daraus Erkenntnisse und dann eben habe ich einen Impact damit. Also ich sage dann, hey, guck mal, unsere Zahlen gehen gerade in die Richtung, wir sollten da und da nachsteuern. Oder guck mal, unsere Kunden beschweren sich gerade ständig über unsere Lieferzeiten. Sollten wir uns wohl mal angucken. Oder ich meine, das ist ein plakatives Beispiel, was man auch anders mitkriegt, aber genau, ne, Daten analysieren, Erkenntnisse gewinnen, die wieder an die richtigen Gruppen tragen, damit die damit weiterarbeiten können und so Prozesse verbessern können. Und wenn man sich in einem Unternehmen bewegt, eben den besten Service oder das beste Produkt oder die beste Erfahrung für den Kunden zu ermöglichen.
Du hast gerade gesagt, dass du der bunte Hund bist. Wie bist du denn da überhaupt reingekommen?
Vielleicht sollte ich mal den Chef, der mich eingestellt hat, nochmal fragen. Der hat sich damit wahrscheinlich schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Aber ich bin reingekommen, indem ich ganz, ganz stark den Punkt verargumentiert habe, diese Stelle ist mein wissenschaftliches Profil in der Wirtschaft. Die war nämlich wirklich ausgeschrieben als jemand, der qualitativ und quantitativ arbeiten kann, der zielgruppenorientiert kommunizieren kann in alle Richtungen, der Projektmanagement kann. Ich müsste mir die Ausschreibung noch mal rausziehen, aber ich habe die gelesen und habe gedacht, ja, abgefahren. Und das Einzige, was hiervon jetzt nicht passt, ist halt BWL. So, ich bin kein Wirtschaftsmensch. Aber die ganzen Skills zum Thema Analyse und Kommunikation, das sind Dinge, die lernt man in der Sprachwissenschaft oder auch je nachdem, wie gelagert in der Psychologie oder in einer anderen Sozial- und Geisteswissenschaft. Also gerade auch in diesen Schnittstellenfächern. Und das habe ich dann wirklich so verargumentiert und habe gesagt, ich habe ganz großen Spaß an der Analyse. Mir ist aber unglaublich wichtig, die Inhalte dann so runterzubrechen, dass auch Menschen damit weiterarbeiten können. Das war nämlich auch einer der Punkte in der Wissenschaft, wo ich dann irgendwann dachte, ja, okay, ich forsche unglaublich gerne, aber dann stehe ich an vielen Stellen da und denke, so what? Also total cool, dass ich das jetzt rausgefunden habe, aber verändert es die Welt? Nein. Auch ist es für die, die nach mir kommen und weiterforschen, hoffentlich nützlich an irgendeiner Stelle und sie können drauf aufbauen und das hat auf jeden Fall auch einen Wert. Hat mich dann aber doch nicht immer so ganz befriedigt. Und dieser Impact Drive, dieses zu sagen, ne, ich will Analysen machen und dann soll damit auch was passieren, war der Punkt, der mich eben wirklich in die Wirtschaft, in so einen Analytics-Bereich gebracht hat.
Gibt es Dinge, die du komplett neu dazu lernen musstest, weil du ja jetzt nicht BWLerin warst?
Excel und Power BI. Und wenn man von R kommt oder auch mit Python gearbeitet hat und daran gewöhnt ist, seine Analysen wirklich den Code zu schreiben und explizit zu sehen und nachvollziehen zu können, was mit den Daten passiert, und automatisierbare Workflows aufzusetzen und eine hohe Transparenz zu haben und da rein kommentieren zu können und so weiter, dann sind Excel und Power BI ganz schön schmerzhaft. Ich habe da mittlerweile meinen Frieden mitgeschlossen, wäre jetzt übertrieben, aber ich habe akzeptiert, dass sie in der Wirtschaft einfach an vielen Stellen genutzt werden und wichtig sind und absolut ihre Berechtigung haben, weil sie einfach einen Zugang bieten für eine viel, viel breitere Gruppe an Leuten, die Wahnsinnsfachwissen haben, ohne unbedingt Programmierwissen zu haben. Und auch mein Programmierwissen endet irgendwo. Insofern sind die Tools schon praktisch, aber genau da musste ich mich erstmal reinfuchsen. Da habe ich am Anfang ganz naiv gesagt im Bewerbungsgespräch, ja klar kann ich mit Excel umgehen, ist überhaupt kein Ding. Und dann kam ich im Unternehmen an und habe festgestellt, warum es Menschen alles mit Excel machen und dachte, ja, okay, ich glaube, ich mache meinen Excel-Kurs. Und Power BI ging dann etwas besser, weil es mehr in die Datenweiterverarbeitung geht, also von der Logik einfach ein bisschen mehr schon in Richtung, ne, ich schreibe mir einen Code. Man kann ja auch einiges hardcoden im Hintergrund. Und man kann da auch Kommentare reinmachen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Deswegen tue ich mich nach wie vor tatsächlich mit Power BI leichter als mit Excel. Aber R fehlt mir schon extrem. Und das ist so ein Thema, was ich da, wo es möglich ist, mit den Leuten, die damit arbeiten oder mit Python arbeiten, schon versuche, immer wieder hinzukommen. Das ist nicht die Lösung für die breite Masse. Es ist auch völlig in Ordnung, weil es einfach wichtig ist, dass möglichst viele Leute eine grundsätzliche Datenkompetenz erlangen und im Unternehmen damit arbeiten können und verstehen, was diese Zahlen da eigentlich sollen, warum man die braucht, wie man die zu lesen hat, wie die hilfreich sein können. Und dafür ist einfach ein niederschwelliger Zugang viel, viel wichtiger, als zu sagen, ich habe hier ein fancy Werkzeug wie R oder Python. Genau, aber das war so eine plakative Geschichte auf der Tool-Ebene, die ich dann erstmal lernen musste. Im Verlag musste ich erstmal noch das Redaktionssystem lernen, auch kein Hexenwerk, aber ne, so jede Software hat ihre Tücken. Auch da kommt man rein und jetzt gerade im Konzern gibt es dann so Sachen wie SAP oder ein CRM, also ein Customer Relationship Management Tool, wo für die Kunden vermerkt ist, wer wann wie mit wem gesprochen hat und wer für welchen Kunden zuständig ist. Und ja, also da gibt es schon viele an IT-Systemen, die man erstmal auch kennenlernen muss. Aber das sind die meisten KollegInnen auch wahnsinnig hilfreich und offen. Und da kann man mal jemanden fragen.
Ich möchte mal kurz weggehen von der beruflichen Situation an sich jetzt. Vielleicht kennst du das Narrativ gar nicht, aber vielleicht, ja doch, ist dir das in der Zeit, wo du jetzt nicht mehr in der Wissenschaft bist, ist dir das mal untergekommen, dass über dich gesagt wurde, dass du gescheitert bist?
Das hat mir keiner so gesagt. Also ich kann mir vorstellen, ich kenne dieses Narrativ an sich, gerade auch aus der deutschen Wissenschaftswelt. Und auch da habe ich einfach wieder den Vorteil mit dem angloamerikanischen Unisystem im Hintergrund. Ich habe eher so Aussagen gehört wie, die Leute, die es wirklich drauf haben, gehen in die Wirtschaft, weil sie da viel mehr verdienen können für viel weniger Arbeit und mehr Freiheiten haben und eine höhere Sicherheit. Und die, die an der Uni bleiben, sind entweder die kompletten Überzeugungstäter oder die, die halt in der Wirtschaft nirgendwo unterkommen. Ich musste schmunzeln, als ich es gehört habe, weil es im Deutschen eigentlich genau das umgekehrte Narrativ häufig ist. Aber nee, da habe ich Glück gehabt. Mag sein, dass es Menschen gibt, die doch irgendwo irgendwie sagen, ich habe es so auf mich bezogen oder auch auf andere, also ne, über andere sozusagen kaum bis nicht direkt mitbekommen. Also ich kenne die Story, aber ja.
Hast du aber hört sich so an, als würde ich dir das in den Mund legen wollen. Das meine ich nicht. Hast du Situationen gehabt, wo dir die Wissenschaft fehlt oder gefehlt hat?
Auf jeden Fall. Also die Wissenschaft, die Frage ist ja immer, was ist die Wissenschaft und wie viel verklärt man im Rückblick? Denn sobald ich über das Gesamtpaket nachdenke, bin ich dann wieder ganz schnell weg von dem Fehlen, also vom Vermissen. Ich habe dann eher so Bereiche, also ne, wie ich eben gesagt habe, zum Beispiel mit R zu arbeiten und vernünftigen Code zu schreiben und Dinge reproduzierbar, wie sauber aufgeschlüsselt zu haben und methodisch durchzudiskutieren oder eine bestimmte Art der Zusammenarbeit und sich Fragestellungen gemeinsam hin und her zu drehen. Die fehlen mir schon immer mal, die kann ich mir aber in meinem Kontext auch schaffen. Da muss ich halt in jedem Unternehmen oder in jedem System, in dem ich bin, gucken, wo sitzen denn die Leute, die diese Dinge tun oder die dafür offen wären. Ich habe mich zum Beispiel einfach irgendwie vor einem halben Jahr auch mal einige Tage zu unserem Data Science Team gesetzt, weil ich gesagt habe, boah, ich muss mich jetzt mal wieder zu Leuten setzen, die halt richtigen Code schreiben und die einfach viel mehr können und viel mehr wissen als ich auf der Ebene. Von den Teams, mit denen ich zusammenarbeite, kann ich ganz viele andere Dinge lernen. Aber dann kann man sich seine Kontexte suchen und Analysen durchzudiskutieren. Wenn ich in bestimmten Projekten arbeite, zum Beispiel, dann arbeite ich auch jetzt in Teams zusammen, die verschiedene Perspektiven mitbringen und wo wir uns dann auch Daten vornehmen und die gemeinsam diskutieren. Also insofern, ja, ne, einzelne Anteile kann ich mir immer wieder gut zusammenbauen. Die Freiheit oder die vermeintliche Freiheit hatte ich ja eben auch schon angerissen, der Wissenschaft, einfach zu sagen, boah, ich habe jetzt auf dieses Thema gerade Lust, finde ich total spannend, will ich weiterverfolgen, ist natürlich in einem Unternehmen ein Stück weit anders, weil ich immer verargumentieren muss, inwiefern ist dieses Thema jetzt umsatzrelevant? Können wir damit Geld verdienen oder können wir damit Geld sparen oder können wir damit Prozesse optimieren? Gleichzeitig kann man aber auf dem Level, auf dem man in der Regel als jemand mit einer Promotion unterwegs ist, sich oft auch Freiräume schaffen und sagen, und ich verfolge jetzt dieses Thema mal, weil ich der Meinung bin, da steckt Potenzial drin. Ich kann es jetzt gerade noch 100% konkret formulieren, aber ich mache jetzt einfach mal in einem geringen Teil meiner Arbeitszeit ein sogenanntes U-Boot-Projekt. Und irgendwann taucht dieses U-Boot halt auf und sagt, hallo, hier bin ich. Übrigens, ich bin nützlich. Oder dieses U-Boot verschwindet, weil es festgestellt hat, ach ja, war doch nix. Also auch die Möglichkeit zum Experimentieren und einfach mal Themen verfolgen, die gibt's weiter. Ja, deshalb, also ein klares Jein.
Aber ja, U-Boot-Projekte behalte ich auf jeden Fall im Kopf. Meine U-Boot-Projekte.
U-Boot-Projekte sind super.
Hast du Tipps für Leute, die aus der Wissenschaft aussteigen wollen und noch nicht so ganz wissen, wie sie es machen sollen?
Auf jeden Fall erstmal den Skills-Ansatz nehmen und gucken, was kann ich denn? Also man kann oft mehr, als man sich so bewusst ist und wirklich zu überlegen, wo liegen meine Stärken, welche Dinge habe ich gelernt, kann ich gut organisieren, kann ich gut mit Leuten kommunizieren, Welche Dinge fallen dir besonders leicht? Welche Dinge machen dir besonders viel Spaß? Wo bekommst du positives Feedback von anderen für? Gibt's Themen, die dir unglaublich wichtig sind, oder gibt's eher Aktivitäten, die dir besonders viel Spaß machen? Also wirklich komplett vom Fach wegzudenken und gut, damit widerspreche ich mir jetzt, ne? Gibt's Themen, die dir besonders wichtig sind, aber so aus der Fachschiene rauszudenken und einfach mal zu sammeln, welche Fähigkeiten bringe ich eigentlich mit? Welche Art der Arbeit macht mir Spaß? Auf welche Art der Zusammenarbeit? Will ich im Team arbeiten? Will ich lieber alleine arbeiten? Will ich relativ geregelte Arbeitszeiten oder will ich da eine große Freiheit haben? Und das ist so eine Sache, die kann man für sich machen, oft auch gut im Gespräch und dann aber auch mit ganz, ganz vielen Leuten sprechen, die die Wissenschaft verlassen haben, Podcasts hören wie deinen, mit Leuten, die vielleicht auch in der Wissenschaft geblieben sind, ChatGPT fragen. Also ich habe gerade auch in der Orientierung vom Verlag zum nächsten Job dann wirklich nochmal viele, viele, viele Gespräche geführt und gesagt, ich habe hier so eine diffuse Vorstellung, ich habe Spaß an folgenden Dingen, folgendes Profil bringe ich mit, wo soll ich denn hin? Und da habe ich ganz spannende Antworten bekommen von verschiedenen Menschen und habe eben auch tatsächlich, weil da gerade die Sprachmodelle wirklich groß wurden, ChatGPT gefragt und unter anderem ChatGPT neben zwei oder drei Menschen hat gesagt, guck doch mal nach Marktforschung. Also viel, ja, viel Austausch, abgesehen von dem Fokus darauf, was kann ich, was will ich, woran habe ich Spaß? Und natürlich irgendwo auch immer die Frage, was braucht denn die Welt?
Das ist ja auch so dein, also dieses Sinnstiftende oder Impact-Stiftende ist ja dieses, so ein zentraler Wert bei dir, habe ich
Ja,
jetzt rausgehört. Ja.
genau. Also die Dinge, die ich tue, sollen nicht im luftleeren Raum verschwinden, sondern sollen sowohl im kleinen Rahmen, in dem Team, in dem ich arbeite oder ne, mit den Menschen, die es direkt berührt, im besten Fall eine positive Resonanz haben, aber auf jeden Fall eine Resonanz haben, dass es da auch immer Reibungen geben kann, gehört vollkommen dazu. Aber auch die zu lösen, ist ja Teil des Prozesses oder die manchmal auszuhalten. Aber dann auch, ja, mit dem, was da rauskommt an Ergebnis, also nicht nur den Prozess, sondern auch die Ergebnisse sozusagen, die schaffen eine Veränderung im besten Fall zum Positiven.
Okay. Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich noch kurz erzählen, weil es wichtig ist?
Klassische Frage, auf die man sich eigentlich vorbereiten könnte. Haben Sie noch Fragen für uns? Vielleicht als Tipp fürs Bewerbungsgespräch, vor allem mit den Pull-Faktoren argumentieren, weniger mit den Push-Faktoren. Also, ne, warum ist diese Stelle jetzt gerade perfekt und toll und spannend und warum will ich unbedingt zu euch? Und dann wertschätzend zu bleiben gegenüber der bisherigen Stelle und zu sagen, ne, die ist auch ganz toll, aber ich suche gerade Folgendes und auch es ist quasi ein inhaltliches Kompatibilitätsthema oder eine logische Weiterentwicklung zu sagen, ich mache jetzt den nächsten Schritt. Das ist so ein auf gut Neudeutsch eigentlich No-Brainer, dass ich natürlich im Bewerbungsgespräch das sage, boah, auf meiner jetzigen Stelle, ey, das ist total schrecklich, ich muss da unbedingt raus und euer Angebot sah jetzt ganz okay aus, deshalb dachte ich, versuche ich es mal. Schön, also wenn ihr jetzt ein Bild hättet, könntet ihr, wäre es anderes Mimik, super. Aber das sind Dinge, die man sich vorher echt mal aufschreiben und auch wirklich üben kann, zu gucken, warum will ich jetzt auf diese Stelle? Und selbst wenn ihr eigentlich innerlich dieses Thema habt, zu sagen, boah, ich muss da raus, wo ich jetzt gerade bin, was vollkommen legitim ist, überlegt euch eine Geschichte. Also Bewerbungsgespräche sind Geschichtenerzählrunden. Und die verkaufen euch einen Job, denn die suchen jemanden und ihr verkauft jemanden für diese Stelle. Und natürlich bleibt euch treu, weil da jetzt irgendwas aufzubauen, was dann nicht der Realität entspricht, tut keinem gut, auch einem selbst muss. Aber eben den Fokus immer darauf, warum will ich denn jetzt dahin und nicht, warum will ich weg von dort, wo ich gerade bin.
Erzähl meinen KlientInnen immer, sie haben das Narrativ in der Hand.
Ja, genau. Das ist die schöne Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gerade so lange ausgeholt habe.
Vielen Dank, Mirjam, für das tolle Gespräch. Ich denke, die ZuhörerInnen können sehr viele Punkte aus dem Gespräch nehmen und vor allen Dingen auch dieses, dass du nach der Wissenschaft auch schon einen Wechsel hinter dir hast und nicht auf der Straße gelandet bist, sondern auch einen Job gefunden hast in der Wirtschaft, der deinen Erwartungen und Werten und Wünschen entspricht. Und ich wünsche dir alles Gute weiterhin und ich hoffe, dass wir uns nochmal wieder sprechen werden.
Dankeschön, Sandra, und liebe Grüße an alle da draußen und ja, macht einfach den nächsten Schritt und habt keine Angst, dann danach noch einen Schritt zu machen und noch einen. Oh, es geht immer weiter.
Das war mein Gespräch mit Mirjam. Ich hoffe, du konntest einige spannende Impulse für dich mitnehmen. Falls du selbst darüber nachdenkst, die Wissenschaft zu verlassen oder nach neuen Wegen suchst, begleite ich dich gerne dabei. In meinem Online-Kurs zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du deinen Übergang in die Wirtschaft oder die Selbstständigkeit gestalten kannst. Wenn du lieber individuell beraten werden möchtest, kannst du auch ein Einzelcoaching mit mir buchen. Ich stelle dir den Link in die Shownotes. Falls dir der Podcast gefällt, lass gerne ein Like da, abonniere ihn und empfehle ihn weiter. So hilfst du anderen WissenschaftlerInnen, die ebenfalls über einen Wechsel nachdenken. Und falls du selbst den Schritt aus der Wissenschaft gewagt hast und deine Geschichte teilen möchtest, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich drauf, noch mehr unterschiedliche Karrierewege sichtbar zu machen. Danke, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Folge.